Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um die finanzielle Entspannung geht. Und heute tatsächlich nochmal mehr entspannt, weil ich mit zwei wundervollen Gästen sprechen darf. Einmal der Julia und einmal der Michael. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr dabei seid. Weil es bei euch tatsächlich um Meditation geht, nächstes Mal als Top-Thema. Und zwar Meditation für Business-Menschen.
Im Unternehmenskontext und damit natürlich auch mit Unternehmern.
Ja. Und da kommen wir gleich hin dazu. Ich würde aber mit etwas anderem einsteigen, weil euer Werdegänge, euer Weg tatsächlich ein unglaublich spannender ist. Ich habe euch per Zufall bei LinkedIn gesehen und habe eure Geschichten gesehen und gelesen. Da seid ihr auch gut zu finden. Und fand es sehr, sehr spannend, weil ihr quasi einen Komplettabbruch gemacht habt. Um mal kurz ein bisschen zu teasern, Julia, du hast gerade gesagt, du hast quasi alles erreicht gehabt, was du dir gewünscht hattest und vorgestellt hast, und musstest dann aber komplett abbrechen, weil du A, krank geworden bist und B, keinen Wert in dem gesehen hast, was du da gemacht hast, und hast dann was ganz anderes gemacht. Und Michael, du hast dann gesagt, Julia, du bist doch völlig verrückt. Was machst du da? Und machst jetzt aber das Gleiche.
Genau. Also das ist die Kompaktzusammenfassung.
Ja, kurz und bündig. Ja. Wie kam es dazu? Ich würde gerne bei dir anfangen, weil ich das jetzt als Start genommen habe. Wie ging es bei dir los? Du hast gearbeitet als was?
Also ich habe ursprünglich BWL studiert und habe dann viele Jahre in einer Großbank gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen und auch unterschiedlichen Positionen. Und ich war immer sehr ehrgeizig und zielstrebig und wollte viel schnell weiter, mehr. Und so kam es, dass ich mich auf eine neue Stelle beworben hatte. Und ich hatte dann auch das Glück und habe die bekommen. Und dann saß ich da ungefähr einen Monat und dann bin ich krank geworden. Und es war halt wirklich ein Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem ich alles hatte, was ich mir jemals gewünscht habe. Also materiell gesehen oder auch in Form von Erlebnissen, Reisen, was ich mir so gedacht habe, was ich gerne machen möchte.
Also eigentlich, du hast das Traumleben deiner Träume gelebt.
Ja, es äußerlich gesehen sozusagen, ja.
Naja, auch insofern innerlich, als es deiner Vorstellung entsprochen.
Ja, genau, dachte ich zumindest, dass es meine Vorstellung ist. Das ist immer so eine Frage, ne? Von wem kommt die Vorstellung wirklich? Aber ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist es, ne? Ich habe alles. Ja. Und genau, und dann bin ich krank geworden. Und mein Körper ging es so schlecht, dass ich auch eine längere Zeit zu Hause bleiben musste, weil ich habe es immer wieder versucht, weil ich war auch so ehrgeizig. Ich wollte nicht sofort zu Hause bleiben, sondern ich dachte, nee, wieder rein, versuchen und so. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass es halt immer wieder schlechter geworden ist, die Symptome. Und war bei unterschiedlichen Ärzten und so weiter. Letztendlich musste ich dann länger zu Hause bleiben und so habe ich angefangen, auch viel zu lesen. Und habe dann viele philosophische Bücher gelesen und bin dann so durch Zufall zum Yoga gekommen. Und das Yoga hat mir super geholfen, auch wieder ein Körpergefühl zu bekommen und zu sehen, was braucht mein Körper eigentlich, wie geht es mir eigentlich körperlich. Und dann durch Zufall über das Yoga habe ich so gedacht, naja, ich will mal Meditation probieren. Und dann habe ich so gegoogelt. Und wenn du halt in München Meditation googelst, dann findest du halt meistens so buddhistische Zentren und irgendwelche anderen Zentren. Und ich dachte mir damals so, boah, also jetzt so Zentren und so habe ich eigentlich nicht so Lust. Aber ich wollte es halt unbedingt ausprobieren. Mhm. Und so bin ich dann in so ein buddhistisches Zentrum gegangen und habe dort meditiert. Und es hat mich sehr schnell gepackt, weil es mich einfach so fasziniert hat, was im Inneren alles passiert und was es bewirkt. Ich habe mich dann aber relativ schnell wieder von diesem buddhistischen Kontext getrennt und auch Techniken entdeckt, die halt nichts mit Religion zu tun haben, sondern du kannst halt einfach meditieren, du musst aber an nichts glauben. Und ich habe dann sehr, sehr viel meditiert und es hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Mir ging es auch super gut, also besser als jemals zuvor. Und dann habe ich eben entschlossen, die Bank zu verlassen. Es war jetzt nicht einfach für mich in der damaligen Situation, weil ich halt dachte, na ja, das sichere Leben mit sicherem Vertrag und sicherem Gehalt und was machst du dann? Ich weiß es eigentlich gar nicht, was ich machen will, aber ich habe halt einfach die Zeichen gespürt und wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Mhm. Und dann bin ich einfach gesprungen, habe gesagt, ich kündige bei der Bank, egal was kommt. Und dann habe ich angefangen, Philosophie zu studieren an der LMU in München. und habe mich auch viel mit Kultur- und Religionswissenschaften beschäftigt, habe unglaublich viel gelesen und habe dann währenddessen in so einem Startup gearbeitet. Und so ging's. Ich habe immer weiter meditiert und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich muss nach Indien fahren. Also es war einfach ein Gefühl, es war gar keine Verstandesentscheidung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme Urlaub, fahre nach Indien. Dann war ich 4 Wochen in Indien, habe sehr, sehr viel meditiert, tief in mich geblickt und auch viele Grenzerfahrungen gemacht. Und genau, dann so nach einem Monat hatte ich das Gefühl, es hat sich so in meinem Inneren verändert, alles ist anders und ich kann nicht einfach so zurück in diese Welt. Das ist nicht möglich.
Also in die Welt, in der du vorher
genau,
warst.
Genau, in die Welt, in der ich vorher war. Und dann habe ich gesagt, okay, egal, ich verlängere einfach nochmal. Und dann habe ich meinem Chef geschrieben, so, ich muss noch länger bleiben. Und er hat dann gesagt, so, ja, okay. Und dann habe ich unbezahlten Urlaub genommen und bin noch mal einen Monat geblieben. Und es hat sich halt wieder so viel verändert oder es ist so viel in mir passiert. Ich habe so viel entdeckt in mir, was eigentlich alles in mir steckt sozusagen. Und dann hatte ich so einen klaren Moment nach der Meditation, wo ich einfach wusste, ich springe ins Unbekannte, egal was kommt, ich gebe alles auf, was ich davor gemacht habe. Es war keine Überlegung, weil wenn du überlegst, dann findest du halt immer 1000 Argumente dafür und dagegen, aber letztendlich war das keine Entscheidung, die aus dem Kopf kam, sondern eine Herzensentscheidung, kann man so sagen vielleicht. Mhm. Und genau, dann habe ich alles gekündigt. Mein Chef war nicht so begeistert, aber gut, das hat sich dann auch geklärt. Und genau, dann hatte ich irgendwann schon das Gefühl, dass ich wieder zurückkommen möchte. Und als ich wieder hier war, hat sich das Ganze dann mit Soul Mastery so entwickelt. Einfach auch aus dem Gefühl heraus, ich möchte die Technik mit anderen Menschen teilen, die ich an mir selbst erfahren habe, die so irre viel bei mir bewirkt haben.
Okay, und wenn ich kurz an der Stelle mal rüber switche, du warst zu der Zeit, Michael, auch im Bankgeschäft tätig?
Ja, also meine Geschichte verläuft parallel zu dem Ganzen. Also wir kannten uns ja schon quasi vorher und haben uns tatsächlich in der Bank kennengelernt. Also ich hatte auch verschiedene Rollen, war zuvor in der Unternehmensberatung, habe BWL, VWL studiert.
Das heißt, du kennst ihn im Anzug
eigentlich? Genau.
Ja.
Okay. Genau, und ich war dann, als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade in der Bank auch von einer Position zu einer anderen gewechselt, also ich bin also in einem bestimmten Investmentbanking-Bereich zu einem anderen Investmentbanking-Bereich und das Mindset, mein damaliges Mindset war natürlich größer, schneller, besser, vorne ist da, wo ich bin und das, was ich mache, ist richtig. Wichtig waren Autos, Boote, Uhren, Anzüge, Montblanc-Stifte und diese ganzen Sachen. Das ist halt so dieses Spielchen.
Schreiben die besser als die anderen? Schon, oder?
Ja, schon.
Eigentlich kann man so sagen. Ja,
kann man schon so sagen.
Ich habe auch einen Waterman mir irgendwann gekauft und der schreibt wunderbar. Also schön, sowas zu haben.
Ich muss gestehen, ich bin ja ursprünglich jüdisch, sagen wir mal, aufgewachsen oder meine Familie ist aus dem jüdischen, sagen wir mal, Kulturkreis. Und ich war dann so geizig, dass ich mir tatsächlich keinen dieser Stifte gekauft habe. Aber mein Vater hat mir dann irgendwann einen geschenkt und er konnte da nicht abschließen. Lassen und da habe ich tatsächlich festgestellt, scheiße Mann, die Scheibe. Ja. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, als das Ganze passiert ist, was Julia beschrieben hat, waren wir natürlich so als Paar auch für die Herausforderung gestellt, was machst du denn da, ne? Wenn ein Mensch jetzt schwerwiegende, sagen wir mal, psychische Probleme hat und der andere Mensch, sagen wir mal, in seiner normalen Routine, Rolle, Maske, wie auch immer, funktionieren muss. Wirft das ein gewisses Spannungsfeld auf. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht nur bei der Bank angestellt, sondern ich hatte ja viele Jahre noch ein Startup parallel, was Soßen und Gewürze hergestellt hat. Das BBQ kann man in jedem Rewe und Edeka kaufen. Das sind so schwarze Grillsoßenflaschen, sehen aus wie Motöl.
Schmecken hoffentlich anders.
Also das Produkt hat sich dann über die Jahre ganz gut entwickelt und verbreitet. Und das habe ich dann sozusagen nebenbei noch gemacht und war natürlich ein bisschen im Stress. Weil höher, besser, weiter, schneller und irgendwann habe ich dann so viel verdient, dann kann ich chillen. Ne? Das ist ja so das Mindset.
Der klassische Gedankengang.
Selbstverständlich.
Ja. Wie finanzielle Freiheit.
Ja, du, ich kam aus der Sowjetunion als Flüchtling nach Deutschland mit 11 und war natürlich dann auch in einem gewissen Nachholmodus, was den Konsum angeht oder Überkompensation oder wie auch immer.
Ja.
Und ja, habe dann auch alles genossen, ne? Die Cabrios und die Boote und Reisen und so weiter. Wir hatten wirklich alles. Ne? Also wir haben ja genug verdient auch zu zweit und es hat auch Spaß gemacht.
Ja, was ich faszinierend finde, und deswegen haben wir uns getroffen, um das kurz einzuwenden, weil darum geht es mir ja letzten Endes auch, das in einem Podcast auszudrücken. Also ich habe zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, einen Bauern mal interviewt, der ist eigentlich mehrfacher Millionär, wenn er sein Land nur verpachten würde, nicht mehr verkaufen, sondern nur verpachten. Und hat da aber keinen Nutzen von, keinen Gewinn, sondern der, dem sein Herz geht halt einfach auf, wenn er sein Land pflegen kann und machen kann. Das heißt, auch für den ist, hat Glücklichkeit nichts mit Geld zu tun. Und bei euch ist es ähnlich, von dem, was ich gelesen hatte, auch das, was du jetzt sagst. Ist gut, wenn Geld da ist. Ja, ich glaube, es darf auch da sein, ein gewisser Fluss. Und Glücklichkeit oder, wie sagt man, lebensfroh? Wie würdet ihr euch beschreiben?
Lass mich da die Brücke noch ein bisschen schlagen, bitte. Weil das ist ein recht großer Sprung, den du gerade machst. Und das ist jetzt nicht ganz chronologisch, sagen wir mal, korrekt für unsere Geschichte, weil ja, wir hatten viele Sachen und ja, wir haben sie genossen. Es war aber natürlich diese klassische Falle. Ne? Du hast oder ich habe dann zum Beispiel ein neues Auto gekauft oder das alte Modell gegen neues getauscht und habe dann Freude verspürt. Die habe ich tatsächlich auch gespürt. Ne? Die war da. Also ich war in dem Zeitpunkt glücklich. Ne? Toll, neue Benz. Ne? In dem bin ich auch gefahren. Und die Freude hat einen gewissen Zeitfenster, sagen wir mal, mich auch begleitet. Ist aber natürlich immer wieder abgeebbt oder verblasst, verpufft, wie du auch willst, weil natürlich kommt das neue Modell raus und dann ne, und so weiter. Es geht immer weiter. Und jetzt später, jetzt mache ich einen Sprung quasi ins Jetzt. Erst später ist mir aufgegangen, nach vielen, vielen, sagen wir mal, 1000 Stunden Meditation, dass die Freude, und da spielen wir jetzt mit Worten, aber ich versuche mal das Konzept trotzdem zu beschreiben, trotz der Begriffsdefinition, die für jeden unterschiedlich sein könnten. Ja. Das Glück, was ich jetzt im Moment gespürt habe, als ich ein neues Auto hatte zum Beispiel, das ist immer punktuell. Ja, dieser Punkt kann auf der Zeitachse einen gewissen Zeitabschnitt darstellen, war aber nie dauerhaft, egal was es war. Ne? Und jetzt befinde ich mich in einem Zustand der Glückseligkeit, wenn man das so möchte, auch nicht dauerhaft. Das kommt und geht, aber in so Wellen.
Ich glaube, das muss auch so ein Stück weit.
Also, denke ich auch.
Wenn wir
ist natürlich
in der vollständigen Liebe sein würden, dann wären wir nicht hier.
Weiß ich nicht. Wenn ich die Erfahrung machen sollte, können wir nochmal drüber reden. Aber bis jetzt ist es tatsächlich so ein Wellengang. Aber es schwingt für mich zwischen den Wellen, also zwischen den Hochs und Tiefs, befinde ich mich in einem fortwährenden Zustand, eine Zufriedenheit. Und das beschreibe ich am besten vielleicht mit dem Gefühl, dass alles immer so ist, wie es sein sollte. Und diese Erkenntnis, die ist jetzt mal intellektuell leicht zu nachvollziehen, ja, ist ja alles immer so, wie es sein sollte, ist auch sehr einfach nachzuvollziehen, wenn gerade der neue Benz vor der Tür steht. Wenn aber dann zum Beispiel, was mir dann passiert ist, als wir die Entscheidung getroffen haben und Julia aus Indien zurückkam und wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach und wir uns alle anderen Verpflichtungen entledigt haben, bin ich damals zu meinem Geschäftspartner gegangen und habe zu ihm gesagt, bei Barbecue, ich steige aus nach 7 Jahren. Ich will auch nichts, ich will keinen Cent eigentlich. Ich will einfach nur auch keine Verpflichtung, ich will einfach raus. Und so wie das passiert ist, kam das Universum dann ins Rollen. Natürlich ist die Frage, wäre es auch ohne das passiert, das weiß man nicht oder weiß ich nicht. Aber was dann passiert ist, dann kam eine feindliche Übernahme durch einen großen Konzern. Und wenig später war die Firma oder gehörte diese Firma jemand anderem. Und statt der von mir jahrelang erhofften Millionen, die ich dann ne, Nachtschichten und Wochenenden und Urlauben nachgerannt bin, habe ich dann einen sehr großen Schuldenberg übernommen, weil ich für die meisten Verbindlichkeiten mich persönlich verbürgt hatte. Und jetzt war dann natürlich, starten wir in ein quasi neues Leben, wir sind gesprungen und die meisten haben dann wahrscheinlich gedacht, ja, der hat einen riesen Reibach gemacht und jetzt sitzen die auf der Kohle und können natürlich ruhig meditieren. Ja. Aber die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus. Statt Geld hatten wir einen riesigen Schuldenberg oder haben den zum Teil vielleicht sogar immer noch und bewegen uns aber trotzdem in die Richtung, weil die Erkenntnis oder die Erfahrung, die Erlebnisse, die ich in Meditation für mich mit meiner Person entdeckt habe, waren so tiefgreifend und transformativ, dass mir absolut egal ist, welche Zahl irgendwo steht. Natürlich, und das ist, denke ich, dein Entspanntheitspunkt, müssen wir leben, Dach, Essen und vielleicht, weiß ich nicht, mal irgendwas zum Anziehen oder so. Und das natürlich müssen wir unsere Intelligenz dazu benutzen, diesen Zustand uns zu ermöglichen, was auch in unserem Kulturkreis, in unserem Land hier, also ich zähle mich jetzt mal einfach als Deutsche mittlerweile dazu, möglich ist. Aber die Frage, und das ist, finde ich, das Spannende dann jetzt für dein Thema oder für unser Gespräch, ist, wann ist genug?
Ja, wann ist genug?
Wann ist genug?
Wann ist genug? So in beide Richtungen, sowohl genau. Ins Plus als auch in die Schulden. Wann ist genug? Ja, wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist auch mit ein Thema, was ich sehr, sehr viel mit meinen Kunden immer wieder bespreche, tatsächlich, wenn wir ins Coaching reingehen, weil da oft auch kein tatsächliches Gefühl da ist, also kein kongruentes Gefühl. Es ist eine Vorstellung da, wie du vorhin gesagt hast, Julia. Ich hatte eine Idee von meinem Leben, ich hatte eine Idee von meinen Träumen und als du die erreicht hattest, war es aber nicht das Gefühl, was du dir vorgestellt hattest oder das Leben, was du dir vorgestellt hattest. Und das auch, also das ist, glaube ich, auch ein langfristiger Weg, wo man immer wieder anpassen darf. Und ich glaube einfach viel mehr, dass der Umgang mit Geld wichtiger ist als ein tatsächliches Geldziel. Im Sinne von, ich brauche 1 Million, um glücklich zu sein oder was auch immer. Oder ich brauche einfach 1 Million, um dass sie da ist. Meistens geht es ja da um Sicherheit. Sondern mehr um, ich habe eher Lust, was in die Welt zu bringen, was dann auch so gewertschätzt wird, dass wieder Geld zu mir kommt. So, das ist ein viel reizvoller Ansatz.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jedes Ziel wird dich immer unglücklich machen. Weil jedes Ziel reißt dich aus dem jetzigen Moment und macht dich irgendwie innerlich unzufrieden, weil du das Gefühl hast, naja, ich habe ja noch was ich nicht erreicht habe. Dabei kannst du eigentlich das Hier und Jetzt genießen. Aber wenn du dir selber Ziele setzt, dann sagst du ja praktisch dann, erst dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist alles super.
Und da, wenn ich da hinzufügen darf, da müssen wir natürlich etwas differenzieren. Und zwar kann jetzt natürlich das Gegenargument, wir hören das ja öfters, ist dann, ja, und was ist denn mit dem Ziel, nächsten Monat die Miete zu bezahlen? Oder was ist denn mit dem Ziel, weiß ich nicht, die nächste Rate zu bezahlen für irgendwas, ne? Ja. Das ist kein Ziel, sondern das ist das Leben, ne? Und das Leben, das wirft uns gewisse Problemstellungen auf, die uns die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln. Ja. Was für mich persönlich, rein subjektiv, die Quintessenz des Seins ist, Erfahrungen machen. Mich erfahren, meine Bewusstheit erfahren, mir bewusst werden über die Erfahrung, die ich sammle. Und das ist ja auch cool in dem Sinne oder toll, dass zum Beispiel verschiedene Höhen und Tiefen kommen, dadurch werden sie erfahrbar. Ja. Aber 1 Million irgendwann zu haben, egal mit welcher Begründung, das ist tatsächlich ein Ziel, und da, um das mal zu differenzieren, einfach mal verbal, sprachlich, und die, sagen wir mal, Running Costs zu decken, kann man natürlich auch jetzt rein sprachlich als Ziel definieren. Das ist jetzt auch für mich das normale Leben. 1 Million zu horten oder jetzt, sagen wir mal, auf irgendein Investmentportfolio hinzuarbeiten, das ist das Ziel, was jetzt Julia in dem Sinne meint. Und da, finde ich, muss man schon differenzieren, ganz genau, weil dieses Ziel auf etwas hinzuarbeiten, was jetzt nicht zwingend notwendig ist, um einfach mal jetzt einmal zu überleben, ja. Das bringt tatsächlich aus dem Hier und Jetzt klar, was ist notwendig, ne?
Ja.
So,
ja,
geht's immer weiter.
Und ich glaube auch, was will ich haben? Also ich würde auch Wunsch zum Beispiel als Ziel mit reinnehmen oder so beschreiben, weil es gibt schon Dinge in meinem Leben, die möchte ich erfahren. Die wünsche ich mir, die sind, ich sage es mal so, noch nicht da, irgendein Erlebnis, es kann eine Reise sein, es kann irgendwas Zwischenmenschliches sein, irgendein Gefühl, was für mich schon auch einem Ziel sehr nahe kommt, im Sinne von, ich darf schon eine Idee davon haben, was ich möchte, damit das zu mir kommen kann. Also das heißt, schon eine Vorstellung von, wie möchte ich leben, wie möchte ich sein. Im Idealfall natürlich im Moment, ja, dass dort alles zusammenkommt, dann kommen die Dinge von alleine. Und auch da, ich glaube, wir sind hier, um das zu üben. Und ich habe noch eine andere Frage an dich, Michael. Es kam mir dann irgendwann dieser Punkt von, du hast dein Leben weitergelebt und warst quasi in dieser Maschinerie drin. Und, Julia hat sich verändert und hat meditiert und du standst plötzlich daneben und hast gedacht, what the fuck, was ist los?
Yeah.
Ja? Und ich kenne das mit dem Spannungsfeld, also ich kenne das auch von ganz vielen Seminaren, wo die Leute sich dann danach trennen oder irgendwelche Krisen durchleben, was ich mittlerweile als vollkommen normal empfinde, weil wenn einer irgendeinen ganz anderen Weg geht in der Beziehung, wie du sagst, schön erklärt, baut sich ein Spannungsfeld auf, was wieder in irgendeiner Form geklärt werden darf. Also der eine geht dann mit oder sie gehen wirklich beide getrennte Wege, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wie war dieser Übergang an der Stelle? Also wie hast du dich dann irgendwann dazu... Also wann kam dieser Switch, dass du sagst, ich probiere das mal aus? Also vielleicht ist es dran.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das war so, dass als Julia dann so schlecht ging und sie verschiedenste Therapiemethoden ja durchprobiert hatte, mhm, die ja so gängig sind, was auch von Ärzten dann im ersten Go alles was empfohlen wird, mhm, habe ich persönlich jetzt als außenstehender Beobachter keinerlei Veränderung gemerkt. Ne? Also oder wenig, sagen wir es mal so, zumindest äußerlich spürbar, mhm, für mich als jetzt nicht Julia. Mhm. Und aber dann ist die das Thema der Meditation aufkam, habe ich ja persönlich am Anfang gedacht, sie hat es völlig verloren. Ne? Also dann ist, also jetzt ist komplett abgedriftet und vor allem, ich hatte ja erwähnt, ich kam aus einem jüdischen, sagen wir mal, Haushalt und sobald es mir möglich war, bin ich aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, mhm, weil ich für mich auch dadurch, dass ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe, für mich persönlich beschlossen habe, dass Religionsgemeinschaften, egal welche Art, nicht mein Ding sind. Und ich habe gesagt, nee, das ist einfach für mich vielleicht nicht zeitgemäß oder passt nicht zu meinem Mindset oder was auch immer, auf jeden Fall nicht mein Ding. Und als ich dann kam mit dem buddhistischen Zentrum, war für mich dann auch natürlich entsprechend auch vorbelegt und klar, ist wieder eine Religion, mhm, vielleicht eine bessere, was auch immer eine bessere oder schlechtere ist, und aber trotzdem Religion. Und da habe ich allergisch reagiert und habe gesagt, um Gottes Willen, das labile Mädchen geht jetzt dahin und wird da Gehirn gewaschen.
Ja.
Und dann habe ich...
Esoterik.
Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, aber dass sehr schnell deutliche Veränderungen eintraten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt in Anführungsstrichen kranker Mensch, der so auf sowas anspringt, was passiert mit Anführungsstrichen gesunden Menschen, für den ich mich ja gehalten habe, nach den Standards dieser Gesellschaft. Und da ich schon immer ein großer Fan von Lifehacks war und irgendwelchen Selbstversuchen, habe ich schon viele gemacht, ja, habe ich mir gedacht, naja, dann ich probiere das einfach mal, ne, weil in dem Zeitpunkt war ich sehr, wenn wir Star Wars bemühen wollen, wollte ich natürlich Darth Vader werden, ne? Und die Galaxie mir unterjochen. Aha. Und habe dann gespürt, da ist die Macht. Mhm. Und dann bin ich halt auf diesen Pfad insofern aufgesprungen, dass ich halt mitgekommen bin zu diesem buddhistischen Zentrum, habe sofort für mich festgestellt, es ist eine Religionsgemeinschaft, mit der ich nichts zu tun haben möchte und bin nie wieder hingegangen, also rückwärts raus. Habe aber auch genau gesagt, wie Julia auch schon erwähnt hatte, einfach irgendwie gewusst oder gesucht nach Möglichkeiten, dieses Tool für mich zu nutzen, ohne da jetzt mit irgendwelchen Gottheiten, Halbgottheiten oder irgendwelchen Lamas oder sonstigen, sagen wir mal, Menschen zu tun zu haben, die übergeordnet werden. Mhm. Und da habe ich, wie so heute viele entdecken, eine App entdeckt, weil jetzt gibt es sehr viel Auswahl an Apps, damals noch nicht so viel, ist ja jetzt Jahre her. Mhm. Und da habe ich auch diese App dann mir installiert und gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und das lief für mich gut. Am Anfang 5 Minuten jeden Tag, dann 10 Minuten jeden Tag, dann Viertelstunde und so weiter. Und die App war natürlich auch für solche Menschen wie mich sehr gut gemacht, weil da war ein Gamification-Aspekt drin. Mhm. Sprich, das wurde wie ein Spiel aufgesetzt. Du meditierst mehr, kriegst mehr Credits, kriegst neue Abzeichen und wirst immer besser. Ja. Also das Ego wurde als Köder genutzt, um dieses Ego verlieren zu können.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viel das funktioniert. Für mich hat es in einer gewissen Weise bis zu einer gewissen Phase funktioniert, mhm, so dass ich da quasi reingezogen wurde.
Ja.
Und dann stellten sich von alleine, kann man so sagen, ganz viele Nebeneffekte ein, die ich nach und nach bemerkte. Es waren keine neuen Sachen, sondern ich entdeckte einfach Dinge an mir, die schon immer da waren, die mir aber einfach jetzt mal bewusst wurden. Ja. Wie zum Beispiel, dass ich in meinem eigenen Unternehmen Barbecue eine Weile schon eine Maske trage, weil da geht es um Fleisch, ums Grillen und so weiter. Und ich bin aber schon durch diesen ganzen Meditationsweg, den ich jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Jahr gegangen bin, Vegetarier geworden. Mhm. Und da ist natürlich schwierig, auf Messen zu stehen und zu sagen, boah, voll geil, die Soße mit dem Grillfleisch, wo ich eigentlich kein Fleisch esse. Ja. Oder zum Beispiel in die Bank reinzurennen, die ich damals zu dem Zeitpunkt als Organisation oder als Institution tatsächlich auch gehasst habe für das, was sie tut und wie sie aufgestellt ist und die Politik, die da drin betrieben wird und die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte und so weiter. Und musste mir aber jeden Tag die Maske in Form von einem Anzug, auch wenn es ein schöner Maßanzug war, überziehen und mit, bewaffnet mit meinem Mont Blanc Laserschwert, mhm, da reinzurennen.
Die Krawatte ist übrigens ein Schwert, also aus dem, was geschichtlich ab... Also das war der Übergang. Ich stottere rum. Also ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, aber es hat mir mal jemand erklärt. Also auch in Japan, also diese die Leute da einmarschiert sind und so weiter und die vorher einfach alle Schwerter getragen hatten, wurde das Schwert irgendwann abgelegt und die Krawatte quasi mit eingeführt.
Interessant.
Und quasi ein Ersatz für das Schwert.
Es ist ja und dann irgendwann habe ich halt bemerkt, wie diese Programme mir laufen und wie ich was wirklich Maske ist und was vielleicht dahinter ist. Ja. Und da war dann dieser Sprung nicht mehr so schwierig oder nur noch natürlich, weil wir haben dann immer weiter meditiert und das Coole war, dass Julia vielleicht in Technik und Philosophie einen bestimmten Weg gegangen ist. Ich bin vielleicht einen anderen Weg gegangen durch die Dinge, die wir gelesen haben, die Meditation, die wir ausprobiert haben und haben uns da gegenseitig auch, sagen wir mal, so gegenseitig mal weiter gepusht und auch sind sehr schnell sehr tief eingetaucht, weil wir quasi zwei, wenn du so schön bist, zwei Mind, zwei Verstand-Einheiten hatten, die dann das in einem Cluster bedient haben.
Also aus unterschiedlichen Richtungen auch sozusagen. Und das würde ich auch, also ihr seid jetzt mit dem, was ihr tut, sehr erfolgreich und ihr macht quasi Meditation für Unternehmen, für Businessmenschen, die genau aus der Region kommen, wo ihr wart.
Genau.
Das heißt, auch da hatte das ja sein Gutes, als dass ihr das so kennenlernen dürftet, damit ihr überhaupt jemandem zeigen könnt, wie ihr da wieder rauskommt. Von dem hat er an der Stelle, würde ich sagen, alles sein Gutes und seine Bewendung und aus euren Erfahrungen und auch unterschiedlichen Unternehmen, aus denen ihr kommt, konntet ihr auch da wieder das Neue kreieren.
Ja? Genau, also wir haben ja, wie Julia erwähnt hat, ohne Businessplan gestartet, ohne Logo, ohne irgendwelche Sachen, die ich natürlich früher alles vorher gemacht hätte. Und das hat sich dann entwickelt mit den ersten Schritten. Also am Anfang haben wir nur mit Privatkunden gearbeitet, also sprich so wie bei Yoga, kleine Gruppen, wie Meetup oder Facebook und ein paar Euro von jedem und so. Und haben aber gemerkt, dass das schnell, haben wir verstanden, dass wenn wir einen Impact haben wollen, also wenn tatsächlich sich in dem Unternehmen, wo die Menschen ja alle herkommen, ne, das ist ein Unternehmen, das besteht ja aus Menschen, wenn wir da wirklich etwas anstoßen wollen, eine vielleicht Veränderung herbeiführen wollen, dann müssen wir top-down da reingehen und nicht bottom-up. Also sprich nicht mit dem einzelnen Mitarbeiter jetzt in seiner Freizeit daran arbeiten, was wertvoll ist, aber das ist ändert nicht die Systematik. Sondern wenn du das als Getriebe bezeichnen willst, wir reparieren die Zahnrädchen, die verschlissen sind, die werden in das gleiche Getriebe gesteckt. Und wenn sie vorher nicht gepasst haben, vielleicht finden sie einen neuen passenden Platz, aber eher werden sie wieder verschlissen. Und da könnten wir vielleicht in dem Getriebe ansetzen, war unsere Idee. Und haben dann unsere Workshops und Konzepte so gestaltet, dass sie eher für das Management, die C-Suites und, oder das sagen wir mal, die Innovation oder Leader oder wie du so alles, es gibt verschiedene Begriffe, auf jeden Fall dort reinkommen, wo die Effekte runter in die Organisation, sagen wir mal, top-down sich verbreiten können. Das heißt, wenn der Manager oder der Chef sagt, hey, das ist eine geile Sache, ich mache das, dann probieren es die Mitarbeiter auch aus oder haben die Freiheit, das auch auszuprobieren. Und so hat unser Konzept sich über die Zeit entwickelt. Und dann irgendwann haben wir das als Soul Mastery getauft. Irgendwann haben wir dann die Webseite mal gemacht und neu gemacht und dann haben wir die Workshops entwickelt und die Konzepte entwickelt und auch gereift mit Kundenfeedback und mit Erfahrungen. Und jetzt ist das offiziell, gibt es Soul Mastery 1,5 Jahre ungefähr. Ja, und wir sind in Dach, also in der Region Dach unterwegs, in verschiedenen Konzernen, aber auch kleineren Beratungen, Firmen und so weiter. Und ja, und sagen wir es mal so, teilen, inspirieren, das Tool Meditation an sich auszuprobieren. Das ist ja eigentlich unser Anliegen. Das heißt, wir sehen uns da nicht wie irgendwie Coaches oder sowas, weil in meinem, sagen wir mal, Begriffsgebrauch bin ich nicht dafür zuständig oder kann ich nicht eine Änderung bei einer Person herbeiführen. Das heißt, ich sage ihm, hör zu, erleuchte in 5 Schritten. Das funktioniert nicht. Oder geistige Stille nach Plan F, nach Schema F, sondern wir haben ein sehr großes Portfolio an Techniken, 120 Stück ungefähr, die wir teilen, je nach Person, Situation. Wir inspirieren mit unserem Beispiel, unserer Geschichte, das zu probieren. Es ist ja nur ein Weg, es gibt viele Wege, es gibt Yoga, es gibt Kung Fu, Tai Chi, Qigong, Tantra, was auch immer. Und Meditation ist ein Weg, den inspirieren wir dazu, den zu probieren und zu schauen, was dann passiert und vielleicht das Leben in der Bewusstheit für sich zu entdecken und dann zu sehen, wie verändert sich meine Lebensqualität. Und da sehen wir die Samen quasi, inspirieren, schubsen ein bisschen, also fordern Menschen natürlich auch ein bisschen heraus aus ihrer Komfortzone, wo Lernen stattfinden kann und teilen insbesondere Techniken und klären auf. Weil viele viele, viele Vorteile gegenüber der Meditation an sich herrschen, wie bei mir selbst, wie ich vorhin auch ausgeführt habe. Esoterik, Religion, man muss im Lotus-Sitz, also im Schneidersitz sitzen, können die meisten nicht, tun die Beine weh, Hüfte weh, Rücken weh und so weiter. Und das alles ist gar nicht notwendig. Ne?
Okay. Ich habe noch eine kurze Frage, um zu den Finanzen zurückzukommen. Ihr hattet vorher gesagt, war Geld da, jetzt ist Geld da und gleichzeitig ist aber euer Wert gestiegen. Also euer Wert im Sinne von, was ihr damit kauft, was ihr damit macht, was ihr damit in die Welt bringt. Also die erste Frage ist, ist Geld an der Stelle, so wie wir hier leben, in eurem Bild von Welt auch notwendig, dass das mit reinkommt? Oder könntet ihr euch auch jetzt in den Ashram zurückziehen und sagen, ach, brauchen es eigentlich nicht, wir können auch da irgendwie.
Könnten wir auch machen, aber ich habe mich halt bewusst dafür entschieden, hierhin wieder zurückzukommen, weil diese Welt halt auch so viele schöne Dinge bietet. Ne? Also mein Ding ist es nicht, es machen bestimmt viele Leute, sich zurückzuziehen in irgendein Kloster, Ashram oder so und nur noch da zu leben. Aber ich habe halt einfach innerlich gefühlt, diese Welt bringt ja so viele Möglichkeiten mit sich und ich habe einfach Lust, hierhin auch wieder zurückzukommen, ne? Weil es mir Spaß macht, weil es mich bereichert und Arbeit in dem Sinne ist auch eine unglaubliche Bereicherung, ne? Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht.
Korrekt, richtig. Aber ich sage es mal, Geld an sich ist kein Zentrum mehr, um den ihr euch drumherum bewegt. Im Sinne von, es muss mehr werden, es muss groß werden, sondern ihr nutzt es für die Dinge, die ihr tun wollt.
Ja, also wir gehen viel, viel bewusster auch mit dem Geld um, würde ich sagen. Und viele Dinge kaufen wir uns nicht mehr, aber nicht, weil wir verzichten müssen, sondern weil wir einfach keine Notwendigkeit mehr empfinden, bestimmte Dinge zu haben oder neu zu kaufen oder so. Aber trotzdem ist Geld halt, würde ich sagen, eine Energie. Und die können wir nutzen für die Dinge, die wir halt machen wollen, die uns erfüllen.
Ja. Es ist ein Tauschmittel, ja. Einfach.
Also es ist für mich in Form, wie du es schon gesagt hast, in Form gegossene Energie.
Ja.
Und ich wende ja meine Energie tagsüber für etwas auf. Sagen wir, es wäre ein Workshop, Marketing, Kundenakquise oder Kunst. Und diese Energie wird dann kristallisiert sich in dem Objekt, was ich jetzt, sagen wir mal, geschaffen habe. Zum Beispiel ein Workshop oder ein Artikel, Blogbeitrag oder ein Kunstwerk.
Ja.
Und das tausche ich dann quasi wiederum ein gegen irgendwas anderes. Und früher habe ich das in dem Sinne wahllos oder unbewusst eingetauscht, diese Energie, die ich dann zum Beispiel für ein Projekt oder für ein Investmentbanking-Produkt eingegossen habe und habe dann natürlich die Zeit versucht zu kompensieren, die ich in etwas verbracht habe, was mir in dem Sinne keine Erfüllung und keinen Spaß gebracht hat. Also zum Beispiel habe ich einen Job gehabt, wo ich, weiß ich nicht, irgendein Finanzprodukt an irgendeine andere Bank verkaufe. Das ist für mich persönlich völlig abstrakt, kann ich damit nichts verbinden, habe ich natürlich gemacht, weil ich das konnte, habe ich gelernt, habe ich studiert, aber war für mich völliger Quatsch, also absolut Schwachsinn. Ne? Also dahinter standen irgendwann irgendwelche realwirtschaftlichen Güter und es wurde irgendwas im Hintergrund bewegt, aber mein Anteil absolut lächerlich, also sinnbefreit. Und natürlich komme ich dann raus aus so einem Arbeitstag, erstens gestresst, weil feindselige Haltung gegenüber, Ziele, Druck und so weiter, Politik, wir kennen es alle, und dann bin ich natürlich die paar Stunden frei und die muss ich dann natürlich mir irgendwie durch Genuss mich wieder balancieren, weil davor war ich ja quasi im Tief.
Verstehe.
Und da wurde das Geld verpulvert, wenn du so willst. Und jetzt haben wir diesen Trigger nicht mehr, der uns aus dieser Mitte so stark rausschubst.
Ja.
Also haben wir auch, oder ich habe es für mich, spüre es ganz deutlich, nicht mehr diesen Drang, das durch Konsum, welcher Art auch immer, zu kompensieren. Sondern wenn ich etwas wirklich brauche, also wie zum Beispiel jetzt ein Handy, ja, also ist ja ein Gebrauchsgegenstand, dann kaufe ich mir einfach das Beste, was ich glaube, meine, dass gerade das Beste ist, damit es einfach funktioniert. Und es ist mir egal, was das kostet. Ich kaufe es einfach. Aber ich kaufe dann auch nicht das Nachfolgemodell, nur weil es jetzt orange ist.
Ja.
Und wenn das kaputt ist, kaufe ich mir ein neues.
Ja.
Und genauso gehe ich auch mit Sachen um, wenn ich zum Beispiel sage, hey, keine Ahnung, ich habe noch ein T-Shirt und das hat jetzt keine Löcher. Und ist das halt okay, ne?
Ja.
Und früher bin ich in den Club gegangen und habe für eine Flasche, weiß nicht, 400 Euro auf den Tisch gelegt, nur damit alle sehen, wie cool ich bin. Und jetzt schöpfe ich diese Befriedigung, Kraft, Sicherheit, was auch immer, aus mir selbst. weil ich einfach mit mir selber cool bin und weiß einfach, ja, es ist, also, ist mir egal, was jetzt die anderen denken, ob ich jetzt das anziehe oder das. Ja. Und das kam jetzt aber mit der Zeit, ne? Das war ein Prozess. Das war kein so.
Mir ist es im Club immer zu laut, ich kann mich da nicht unterhalten. okay. Und eine abschließende Frage noch. Eure Finanzen, wir hatten es gerade vorhin im Vorgespräch, die sind schon, also die sind investiert im Sinne von, ihr habt auch weiterhin Investments, an die ihr glaubt, was ihr macht, ihr investiert das in eure Firma letzten Endes auch. Also das Geld darf immer im Fluss sein, sozusagen. Also ihr seid jetzt niemand, so im Vorgespräch, die ihr Geld auf der Bank horten und gucken, dass es mehr wird oder dass auf jeden Fall immer das da ist. Braucht ihr das noch in irgendeiner Form oder braucht ihr das gar nicht mehr? Wie arrangiert ihr euch da?
Also im Bestfall ist es so, dass wir so viel haben, wie wir brauchen. Mhm. Das ist der beste Fall, ne? Keine Arbeit damit und so. Aber im Endeffekt, was wir jetzt machen, wir investieren halt alles in uns selber, in unsere eigene Entwicklung und in das, was wir machen. Ne? Wir malen ja auch viel und die Leinwände kosten auch was und so weiter. Und in das investieren wir einfach fertig.
Also klar haben wir als Selbstständige, ich weiß nicht, also werden wahrscheinlich viele Zuhörer sein, die auch selbstständig sind, brauchst du ein gewisses Liquiditätspuffer für Steuer, Vorauszahlung und wenn mal ein Auftrag nicht reinkommt und so, natürlich haben wir, sagen wir mal, einen gewissen Puffer, der halt einfach, sagen wir mal, lebensnotwendig ist in dieser Zeit, damit wir nicht ins Dispo rutschen oder so.
Naja, damit euer Business auch funktioniert.
Einfach. Ja, also Marketing heißt, und so weiter muss auch bezahlt. Also es ist ja immer eine Vorausleistung. Ja, genau.
Das sind auch die Grundsachen, die ich quasi immer mit reinnehme und die, wo ich auch sage, die immer mit reinkommen müssen, egal was die Leute machen oder was sie ihr Geld verdienen. Selbstständige dürfen einfach selber dafür sorgen, dass das alles da ist, was sie so brauchen.
Und da ist aber die spannende Sache, das ist dann an uns und das finde ich ist an jedem selber und da ist die Bewusstheit eben auch für das Thema Geld oder für das Thema Ressourcen so wichtig, da einfach für sich immer bewusst zu sein, wie viel oder habe ich gerade genug und sich nicht von der Angst rumtreiben zu lassen, da könnte jetzt noch was kommen. Weil diese Angst ist omnipräsent und Sicherheit ist in jedem Fall eine Illusion. Die gibt es nicht.
Ja, und die meisten Menschen versuchen, Geld aufzubauen, gerade aus diesem Grund. In meinem Gefühl ist es sehr viel oder nahezu immer eine Sicherheit. Also das heißt, auch wenn sich jemand diese Millionen wünscht, dann hat es keinen Charakter im Sinne von, ich brauche die für, sondern es ist ein Sicherheitsgefühl, was sie damit verbinden. Wenn sie dieses Geld haben, dann kann mir nichts passieren. Ich kann den Arzt bezahlen, ich kann das Auto bezahlen, ist alles da. Und ich kann nirgendwo reinfallen.
Ja, und das ist
und
halt
was wir halt einfach erfahren haben, ist, dass dieses Vertrauen sehr wertvoll ist. Mhm. Weil wenn du vertrauen kannst in das Leben, in dich selber, in deine eigenen Fähigkeiten, dann kommt immer das, was du brauchst.
Bin ich bei dir. Und das, was ich so beobachtet habe, ich kenne auch viele Leute, die dann quasi ganz viele Seminare in diese Richtung gemacht haben und von diesen Seminaren zurückgekommen sind und sich dann zu Hause hingesetzt haben, meditiert haben, also tatsächlich in diese Geschichte auch und dann in die Geldenergien gegangen sind und vertraut haben und so weiter und so fort und dann nach einem Jahr quasi pleite waren, weil sie eben diese unternehmerischen Strukturen, die von denen wir es gerade hatten, völlig außer Acht gelassen haben. Also das heißt, versucht haben, nur sich fallen zu lassen und nicht mehr Teil zu sein von dieser Welt, dieser Stadt, in der sie leben. Was ja schon auch nach gewissen, also das spielt nach gewissen Regeln. So die Steuer wird
eingezogen.
Punkt.
Ja, das, also da, ja da kannst du nicht hoffen.
Genau, da kannst du nicht hoffen. Da kannst du auch weiterhin an Gott beten und sagen, nee, lass mich dieses Jahr bitte aus. Wird nicht passieren. Ja, und ich sag mal, die Menschen, die mit ihrer Steuer unzufrieden sind oder auch über die Steuer schimpfen an der Stelle, sind die, die nicht vorbereitet waren darauf. Also die sich das Geld nicht zur Seite gelegt haben, die nicht gut gewirtschaftet haben und so weiter. Das heißt, es gibt da schon in meinem Bild von Welt, zumindest wenn man hier lebt, ja, ist alles jetzt gerade wir sitzen jetzt gerade in München. Wenn man hier in München lebt, dann hat man einfach, sind gewisse Regeln, die da sind. Darf ich ein bisschen was wirtschaften, darf ich auch Geld wieder ausgeben, da kommt die Steuer und so weiter. Und zusätzlich kommt dieser Part, den du jetzt gerade gesagt hast, mit, ich würde es jetzt so ausdrücken, wenn ich im Vertrauen bin, ist es leichter, dieses Geld zu verdienen und es kommt alles in mein Leben, was ich brauche.
Beziehungsweise es kommt auch alles in dein Leben, was du brauchst, ohne dass du dich irre stresst. Ne? Du kannst ja auch arbeiten, aber trotzdem entspannt sein. Das schließt sich ja nicht aus. Ne? Es heißt ja nicht, ich bin jetzt nur entspannt und arbeite nicht und chill nur. Das ist es für mich gar nicht. Ne? Ganz im Gegenteil. Wir sind so viel produktiver durch die Meditation geworden, so viel effektiver in dem, was wir machen. Und wahrscheinlich arbeiten wir sogar noch mehr jeden Tag. Ja. Aber wir sind trotzdem deswegen nicht gestresster.
Ja. Ja. Und diese Balance, also was du angesprochen hast, ist für mich eine Balance. Ja. Und die Meditation lehrt uns, oder die ganzen Zen-Meister, da geht es immer um die Mitte, die Balance. Ja. Und in allem die Balance zu finden und zu suchen, ist eine sehr schwierige Sache. Es ist sehr einfach, sich für ein Extrem zu entscheiden. Ja. Es ist einfach zu sagen, ich baue maximale Sicherheit auf, auch wenn sie eine Illusion ist und ein Trugschluss, weil morgen kann mich ein Ziegelstein auf den Kopf treffen oder was auch immer. Ja. Und das ist ein Extrem. Das Extrem ist einfacher greifbar. Es ist sichtbarer, wie das Extrem, was du angemacht hast, Armut. Also ja, ich meditiere nur noch. Mhm. Und das Extrem, ich lerne nur dem Geld hinterher und baue jetzt eine Million oder eine Milliarde oder was auch immer auf. Ne? Ja. Und dazwischen, die Balance zu suchen, ist genau wie die Balance der Bewusstheit im Inneren und Äußeren. Ja. Das ist, bin ich komplett bei der Aufgabe, die ich gerade mache? Oder bin ich komplett in meinem Inneren? Oder bin ich wirklich in der Mitte?
Ja, und schön, dass du es angesprochen hast. Ich glaube auch, dass es darum geht, also es geht nicht darum, irgendwelche Teile auszulassen oder mit reinzunehmen oder so, sondern einfach die Balance da drin zu finden. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden, ich würde sagen, fast mit als wichtigsten Punkt versuche klarzumachen, wo wir wieder an dieser Spule sind, immer wieder zu fragen, was brauchst du denn? Also was ist das, was du tatsächlich brauchst? Und von diesen Ideen, die du auch früher hattest, Julia, von wegen, das ist mein Traum, aber dann war es der gar nicht, unter Umständen wegzukommen zu einem tatsächlichen Wunsch, der aus dem Inneren kommt und dann in diese Balance zu gehen, zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite mein Unternehmen strukturiert, meine Finanzen sind geordnet, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich machen will und mich dann in dieser Balance zu verwirklichen, ohne super tief in irgendeinen Stressfaktor zu fallen oder in irgendein weiteres Problem, sondern einfach entspannt in die Zukunft gehen kann, um mich selber zu verwirklichen, was auch immer das heißt. Ja, ob man jetzt Fallschirmspringer wird, malt, wie ihr ein Business aufzieht oder angestellt ist, spielt an sich keine Rolle. Aber wichtig ist diese Balance, denke ich auch.
Ja, und das Schwierigste vor allem, das war für mich auch so, ist das zu wissen, was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß? Mhm. Weil wenn du so tief in was drin bist und dein ganzes Leben danach ausgerichtet hast und dann merkst, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß, dann ist es erstmal total schwierig zu entdecken, was ist es eigentlich, was mich erfüllt.
Ja, man fängt halt einfach bei Null an. Ja. Und ich glaube, da ist Meditation tatsächlich auch eine schöne Möglichkeit, wie du vorhin gesagt hast, Michael, diesen ganzen Gedankenlärm einmal runterzufahren und überhaupt zu hören zu können oder wahrnehmen zu können, was ist denn das überhaupt in mir, was ich tatsächlich möchte. Ja, aber das geht natürlich erst, wenn die ganzen Stimmen drumherum ein bisschen leiser schreien.
Sagen wir es mal so, ich würde einfach mal behaupten, dass diese Stimmen, die werden nicht leiser, sondern die Bewusstheit, die wir in uns kultivieren durch die Meditation, weil Meditation ist für mich Beobachten. Mhm. Es gibt verschiedene Techniken, aber die Quintessenz, es läuft immer wieder darauf hinaus, die eigene Beobachtungsfähigkeit zu schulen. Ja. Das heißt, wie aufmerksam, bewusst, kannst jedes Wort nehmen, ne? Aber wie wach bin ich vielleicht, präsent? Mhm. Und dann kann ich in mir erkennen, dass es nicht nur den Lärm in meinem Kopf gibt, der die ganze Zeit von programmierten Mustern aus agiert. Also mein Vater zum Beispiel hat mir gesagt, du brauchst was zu essen. Oder meine Mutter hat mir gesagt, du brauchst warme Klamotten. Oder weiß nicht, ne? Diese Muster, die uns programmiert werden von unseren Eltern, Freunden, was auch immer, die laufen und die sprechen zu uns sehr laut, weil sie kommen aus dem Unterbewusstsein, was für unser Überleben zuständig ist. Und das schreit natürlich am lautesten, weil Überleben ist wichtig. Und wenn wir dann bewusster oder ich bewusster geworden bin, kann ich die anderen Stimmen auch hören.
Ja.
Und dann kann ich dann sehen, aha, da regt sich in mir was, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Pinsel sehe, jetzt in meinem Fall, oder da regt sich in mir was, wenn ich, weiß ich nicht, eine Blume sehe oder auch von mir aus einen Geldschein sehe. Ja, jeder ist anders. Mhm. Aber wenn es dann wirklich tatsächlich eine Regung in mir ist und ich so bewusst bin, dass ich das wirklich unterscheiden kann, was kommt aus meiner Tiefe, aus mir und was ist wieder mal ein Muster, was sich einfach vielleicht nur maskiert.
Ja, okay. Spannend. Spannendes Thema und ich glaube, wir könnten hier noch sitzen. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, das ist mir vorhin eingefallen, zum Thema Arbeiten und die Arbeit auch mehr und durch die Meditation nochmal konzentrierter. Wir sitzen jetzt hier gerade an einem Sonntag zusammen und arbeiten quasi alle. Ich würde sagen, dass wir das alle nicht als Arbeit wahrnehmen, oder? Also ich zumindest nicht.
Nee, also ich finde, die Wörter, die belegen wir mit Bedeutung. Ne? Ja. Und dazu habe ich vielleicht in 2 Minuten in Indien einen sehr spannenden Workshop gemacht. Mhm. Und dort saßen ganz viele internationale Persönlichkeiten zusammen in einem Raum, inklusive, sagen wir mal, meinem Background als Russen, Deutsche, wie auch immer. Und da waren aus aller Welt Menschen. Und da wurden die Stereotypen gesammelt von der Zeit, als wir ungefähr 7 bis 8 waren, mhm, und wie unser Eindruck war von unseren Eltern, wenn sie von der Arbeit kamen.
Ja.
Und das Witzige war, egal woher die Menschen kamen, Japan, Kanada, Iran, was auch immer, da war alles dabei, ne? Mhm. Waren die gleichen Begriffe. Mühe, Anstrengung, also auf Englisch Hardship, irgendwie Stress und so weiter. Und das ist so witzig, also, oder so bezeichnend, dass es überall so geprägt wird, dass die Arbeit etwas Anstrengendes, Negatives ist und damit nicht Spaß sein kann, per Definition. Ja. Und dieses Muster einfach zu erkennen, ist schon mal, finde ich, ein großer Schritt. Und zu sagen, hey, wenn ich etwas mache, was mir Spaß macht, ist es, wie du schon sagst, ist es Arbeit? Ja. Ist es keine Arbeit? Ist es das Wort? Ist es ein anderes Wort? Oder erschaffe ich gerade was? Ist vielleicht Erschaffen auch Arbeit?
Absolut. Ne? Also was ist die Definition? Ja? Ja. Darf jeder für sich selbst entscheiden. An der Stelle hat eine Bekannte von mir mal einen Workshop mitgemacht auch. Und sie sollten auf ein Blatt Papier malen, was sie in der Arbeit alles zu tun haben und ihre Lasten quasi malen. Und sie hat sich halt gemalt mit gebücktem Oberkörper und quasi die Kisten oben auf ihrem auf ihrem Rücken drauf, was ja viele Menschen so empfinden. Ja, also wirklich eine große Last. Und dann hat sie mal so zu ihrem Nachbarn rüber gespickelt, der natürlich auch gemalt hat, und der hat sich stehend gemalt und hat seine Pakete quasi auf einer Fingerspitze getragen. Also ganz, ganz leicht. Und so hat er das wahrgenommen und so hat sie das wahrgenommen. Und das kann ja auch die gleiche Arbeit sein an der Stelle, ja, die es zu tun gibt, aber völlig zwei vollkommen unterschiedliche Bewertungen wieder von dem, was da passiert. Deswegen, ich glaube schon auch, dass es super wichtig ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, weil es vieles leichter macht. Man hat mehr Möglichkeiten, sich zu finden, zu verwirklichen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was will ich, ja, um es dann, ich sage es mal, leichter zu haben. Unter Umständen mit dem Gleichen, was ich vorher gemacht habe, aber durch ein anderes Mindset einfach diese Leichtigkeit mit reinzubringen. Sag noch kurz, wo finden euch die Leute?
Also natürlich am einfachsten ist soulmastery.de. Das ist unsere Webseite. Ich denke, wenn man nach Soulmastery einfach googelt, findet man uns auch schon. Wir sind auf LinkedIn sehr prominent vertreten, auch als soul.mastery oder mit unserem Namen, also Julia Merkt und Michael Lubomirski. Wir sind auch auf Instagram und Facebook als Soul Mastery zu finden. Das sind eigentlich so die Kanäle, die wir regelmäßig bespielen. Okay. Und wo wir Techniken und auch Impulse teilen.
Ja, also wenn jemand da draußen ist, der noch tiefer in die Meditation einsteigen möchte oder auch die ersten Schritte gehen mag, kann sich dann an euch wenden bzw. auf eure Seiten kommen.
Genau, bei soulmastery.de sind auch alle Links zu den Social-Media-Kanälen natürlich vorhanden und da ist auch ein Kontaktformular. Jeder ist herzlich willkommen und eingeladen, uns da Fragen, Kommentare, Wünsche oder sonstiges entgegenzusenden.
Sehr schön, cool. Dann an der Stelle vielen lieben Dank. Ich glaube, das war ein sehr schönes Interview. Also ich fand es sehr schön. mit vielen, vielen Inhalten. Ich glaube, das ist auch so ein Interview, was man sich 2-3 Mal anhören kann. Und man findet immer wieder was Neues, was man übernehmen kann.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für eure Zeit. Euch Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast. Dir alles Gute. Ich hoffe, du kannst daraus einen Wert rausziehen. Wenn ja, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Schaut auf die Webseite von soulmastery.de, nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.